Und vor allen Dingen im Unterschied zum Fußball, die Interviews mit den Sportlern haben Spaß gemacht.
Treffer, 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 Gold!
Und mein heutiger Gesprächspartner hat ganz viele Goldmedaillen gewonnen. Nicht persönlich, aber er war bei zahlreichen Titeln der deutschen Schützinnen und Schützen dabei. Denn Harald Strier, der Chefredakteur der Deutschen Schützenzeitung und der Faszination Bogen, hat die Szene sage und schreibe knapp 28 Jahre begleitet. Ende des Jahres hört er auf und geht in den verdienten Ruhestand. Und deshalb gibt es natürlich viel zu besprechen. Wie wurde er Chefredakteur? Wie sind die Schützinnen und Schützen überhaupt drauf? Was hat er bei den 6 Olympischen Spielen erlebt? Welche Anekdoten gibt es? Viele Fragen, jetzt kommen die Antworten, wir legen los. Hallo Harald.
Hallo Tino, grüß dich.
Ich hoffe, sehr interessanter Podcast mit einem Mann, der ewig lange für den Deutschen Schützenbund, aber vor allem natürlich für die Deutsche Schützenzeitung und die Faszination Bogen arbeitet und, man muss es fast sagen, gearbeitet hat. Harald, zählst du schon die Tage bis zum Ende deiner Tätigkeit?
Also ich war nicht bei der Bundeswehr und von daher schneide ich nicht ein Maßband ab hier. Das ist ein fließender Übergang, weil ich ja auch dann im nächsten Jahr, Anfang des Jahres, nochmal meine Nachfolgerin Nathalie Kemmelmeier einarbeiten werde. Und von daher, nein, ich zähle nicht so sehr die Tage. Es war ja auch nicht so schlimm, dass ich das machen muss. Also es war nicht wie bei der Bundeswehr.
Okay. Du bist gerade dabei, die letzte Deutsche Schützenzeitung zusammenzuschustern. Wann fällt der Stift für die Ausgabe? Auf was können sich die Leser freuen?
Das wird jetzt, weil Weihnachten und die Feiertage anstehen, wird das vor Weihnachten fertiggestellt sein müssen, rein aus drucktechnischen Gründen. Das heißt, die Leser, die Online-Ausgabe haben, können noch vor Weihnachten die Ausgabe lesen und sehen. Die Print-Abonnenten halt erst Anfang Januar. Worauf können Sie sich freuen? Wir haben die Bundesliga natürlich breit drin, Luftgewehr, Luftpistole. Gerade eben redigiere ich den Text Bundesliga Bogen. Und der Weltcup in Doha ist sicherlich auch von Interesse dazu. Wieder mal Service, Gewehr und Pistole, wozu wir ja auch die Sonderhefte jetzt herausgebracht haben. Die Folgen, die jetzt noch kommen in der DSZ und die weiterkommen werden, werden automatisch dann auch an die Hefte, Pistole und Gewehrtraining angehängt.
Du bist knapp 28 Jahre tätig für die Schützenzeitung. Ich nehme an, das ist heute dein erster Podcast, oder?
Ja, absolut, absolut. Ich bin halt eine andere Generation, Tilo.
Ja, wir kriegen dich ja auch hin, kein Problem. Wir wollen einfach mal dein ganzes berufliches Leben, zumindest im Dienste der Schützenzeitung, der Faszination Bogen, beleuchten und fangen natürlich mit den Anfängen an. Und soweit ich weiß, ging das 98 los und du hast dich auf eine Stellenanzeige beworben, wusstest aber gar nicht genau, auf was du dich bewirbst, oder?
Genau so war es. Es war eine Personalberatung, die diese Anzeige geschaltet hat. Die hieß, großer deutscher Sportverband sucht Chefredakteur für sein Verbandsmagazin. Und daraufhin habe ich mich beworben und es hat sich dann als Deutscher Schützenbund erwiesen. Ich hatte vorher keine Berührungspunkte. Also ich als alter Handballer habe natürlich gedacht, das ist das Handballmagazin und gehofft, aber es war es nun mal nicht. Und ich habe dann mich natürlich dann mit den Schützen eingehender beschäftigt, was da auf mich zukommt und was das für ein Spektrum ist. Und ja, habe gesagt, das kann auch sehr interessant werden mit den vielen verschiedenen Facetten. Ich habe auch ein bisschen Geschichte studiert, also diesen Bereich Tradition fand ich sehr spannend. Und es ist eben eine olympische Sportart mit vielen olympischen Entscheidungen. Und das waren so die journalistisch interessanten Punkte für mich.
Du warst ja vorher schon auch tätig, warst vorher journalistisch tätig. Was hast du vorher gemacht?
Ich habe erst während des Studiums lange sehr intensive freie Mitarbeit gemacht für die Westfälischen Nachrichten und die Münstersche Zeitung in Münster. Habe dann aus dieser freien Mitarbeit heraus das Angebot bekommen, Volontariat bei der Münsterschen Zeitung zu machen. Das habe ich gemacht in Rheine und da auch dann noch 2 Jahre als Redakteur gearbeitet. Von da habe ich mich wegbeworben Richtung Sportinformationsdienst, deswegen auch der Schritt ins Rhein-Main-Gebiet. Da bin ich eben in Frankfurt dann gelandet in dem Büro. Sportinformationsdienst, vielleicht sage ich das mal kurz, ist eine große Nachrichtenagentur, die sich rein um Sport kümmert. Quasi das Pendant zur DPA, die schon bekannter ist, obwohl die in SED-Kreisen Deutsche Pannenagentur genannt wird. Aber davon mal ab. Und da war ich dann halt 7 Jahre, davon 5 Jahre Leiter des Frankfurter SED-Büros mit dem klaren Schwerpunkt auf Fußball, Fußball, Fußball. Ich habe schon für den SED 2-mal Olympia mitgemacht in Barcelona und Atlanta, habe die Fußball-WM in USA mitgemacht, müsste jetzt also wieder hin demnächst. Habe da aber auch Ressorts bekommen von meinem Vorgänger. Ressorts sind beim SED Sportarten, die betreut werden müssen neben dem Fußball, neben der Haupttätigkeit. Und das waren Gewichtheben, Ringen und moderner Fünfkampf, von denen ich da zu dem Zeitpunkt so viel Ahnung hatte, wie vom Sportschießen, als ich zum Sportschießen kam. Und das hat mir natürlich Mut gemacht, dass ich das mit der Deutschen Schützenzeitung auch hinkriegen kann.
Warum hast du dich da wegbeworben überhaupt? Ich meine, Fußball ist ja auch eine deiner Leidenschaften.
Ich war zwischendurch bei einem anderen Blatt, bei dem ausgerufen als Sunday, das sollte ein Anzeigenblatt im Rhein-Main-Gebiet werden, FAZ-Tochter und eine Auflage von über 800.000 Exemplare Druck jede Woche und sollte eben am Sonntag erscheinen mit dem Schwerpunkt Fußball-Bundesliga. Und das sollte ich federführend machen, da hatte ich mich hinbeworben, da hat man mich angenommen, da habe ich dann auch gearbeitet, nur kam aus irgendwelchen vertragsrechtlichen Gründen noch vor dem Start von Sunday die Nachricht, nein, können wir nicht machen, wir müssen eine andere Zielgruppe und einen anderen Tag nehmen und dann wurde aus Sunny die Wochenzeitung für die Frau und
dein Thema.
Ich war absolut mein Thema. Das war eben, da habe ich auch Sport gemacht, ich habe auch die Titelseite betreut, habe andere Sachen gemacht, habe wahnsinnig viel gelernt im Bereich auch Anzeigen, war eine ganz andere Welt, waren ganz interessante Leute, war ein total spannendes Jahr, aber natürlich keine Dauerlösung und so habe ich mich auf die Anzeige beworben.
Und jetzt im Nachhinein, nach knapp 28 Jahren, was würdest du sagen, hast du es bereut, damals zur Schützenzeit oder zum UZV-Verlag zu gehen oder hast du gesagt, wärst doch mal lieber der Handball geworden?
Nee, ich habe es nicht bereut. Das kann ich unterm Strich auf jeden Fall sagen. Ich habe es überhaupt nicht bereut. Ich habe über die Schützenzeitung sehr, sehr viele interessante, nette Menschen kennengelernt. Auf allen Ebenen. Also das sind Sportler, das sind Trainer, das sind Funktionäre, das sind Repräsentanten von den Unternehmen, die ich ja über die Anzeigen dann auch für die Schützenzeitung betreue. Also das war eine sehr spannende, gute Zeit von daher mit sehr, sehr viel guten Gesprächen und vor allen Dingen im Unterschied zum Fußball, die Interviews mit den Sportlern haben Spaß gemacht. Weil wenn ich die Schützen irgendetwas frage, dann kommt da wirklich eine Antwort, wo sie sich ihre Gedanken machen. Da kommt Inhalt, da kommen Hintergründe. Das ist sehr schön, wenn man vom Fußball kommt und dann hört, warum haben sie verloren? Ja, weil der Gegner ein Tor mehr geschossen hat als wir. Das ist jetzt nicht unbedingt erquicklich und hilft auch dem Artikel nicht, weil dieses Zitat werde ich sicherlich nicht verwenden. Aber Also ich habe, und ich fand es eben auch ein interessantes Feld, eben weil es auch eine olympische Sportart ist, weil es eben Sport ist, wie jeder andere auch, mit Wettkampf, mit Spannung, mit Dramatik, mit Qualifikationen, ja, und wie gesagt, mit vielen verschiedenen Menschen.
Ich habe es ja schon angesprochen, fast 28 Jahre bist du schon in dem Job tätig. Wenn du mal zurückschaust vor oder auf 98 und jetzt, wie waren die Schützen, wie sind die Schützen heute? Haben die sich verändert in ihrer Art, wie sie sprechen, wie sie handeln, oder ist das alles gleich geblieben?
Das ist gleich geblieben, würde ich sagen. Schützen sind für mich Menschen, die so ein bisschen, also die meisten jedenfalls, in sich gekehrt sind, die man locken muss zum Gespräch, die aber dann, wenn sie gefragt werden und wenn man auf sie eingeht, sehr gerne sehr Interessantes erzählen. Und das war zu Anfang so, fand ich jedenfalls, und das ist nach wie vor so. Und von daher habe ich das Gefühl, dass sich da vom Wesen der Schützen wenig verändert hat.
Ich sehe dich in deinem Arbeitsbüro sitzen, viele Zeitschriften und auch Devotionalien eines Fußballclubs im Hintergrund, da kommen wir gleich auch nochmal drauf zu sprechen. Wie sieht deine tägliche Arbeit aus? Was waren deine Aufgaben? Was hast du den ganzen Tag gemacht? Du musstest ja diverse Sachen machen.
Ja, es ist eben erstmal der Unterschied, ich sag mal, ganz grob zwischen Innen- und Außendienst. Außendienst sind halt die Termine, also die Ereignisse, die besucht werden müssen. Ich war jetzt letztes Wochenende zum Beispiel in Gelsenkirchen bei der Bundesliga Luftgewehr, und das wird wohl mein letzter Termin gewesen sein als Chefredakteur. Aber das bedeutet dann eben, man ist das Wochenende unterwegs, dann muss man am Montag das Ganze schreiben. Und mit Schreiben ist es nicht getan. Man muss eben auch, man hat die Fotos, die man ja auch gemacht hat. Man muss die Fotos aussuchen, man muss Bildtexte machen, man muss Zwischentitel, Zitate raussuchen, und man muss die Fotos, also das habe ich jedenfalls gemacht, archivieren. Ich habe eine große, große Festplatte, wo ich eben die Bilder nach Personen archiviert habe, nach Vereinen in der Bundesliga, nach Sportarten. Und da ist ein bisschen was, ich glaube, seit 2004, seit der digitalen Fotografie, seit das eingeführt worden ist, habe ich das. Also da sind noch ganz viele Fotos von Sonja Fallschiff da zum Beispiel drauf.
Und war es das, was dich auch letztendlich gereizt hat, dieser Wechsel zwischen Außen- und Innendienst, diese Abwechslung?
Ja, das war gut. Ich habe ja zu Anfang war ich ja fest angestellt beim UZV, habe also im Büro gesessen. Das war auch okay. Ich hatte ja beim UZV auch einige andere Aufgaben noch. Ich war Produktmanager für ein paar andere Zeitschriften, bin dann aber ins Homeoffice gegangen und habe da festgestellt, dass ich mit der Arbeit viel, viel schneller fertig bin. Also ich kann dieses Klagen über Homeoffice überhaupt nicht verstehen, weil man extrem konzentriert arbeiten kann und ich also viel schneller meine Arbeit erledigen konnte. Und was ich hier eben dann mache, ist ja, Texte redigieren, die reinkommen von freien Mitarbeitern, die ich über irgendwelche Pressemitteilungen bekomme, von den Verbänden, von dir natürlich auch, vom DSB, die ich dann eben auch werten muss von Unternehmen, die reinkommen, und eben die Koordination der freien Mitarbeiter, wer geht wann zu welchem Termin. Das sind dann recht vielfältige Aufgaben, weil man muss eben auch immer wieder auch Ideen liefern. Zum Beispiel jetzt hier mit den Kollegen Fehlmann und Timsfeld. Da besteht eben auch immer mal wieder Gesprächsbedarf von den beiden Spezialisten, die sich eben überlegen, ist es sinnvoll, in die oder die Richtung die nächste Serie anzufangen. Und dann berät man sich halt. Es ist unterschiedlich, und wenn man so selbstständig ist, dann kommt auch der ganze organisatorische Aufwand, wie Reiseplanung oder so, kommt auch dazu, und das erledige ich halt auch selbst und habe da keine Sekretärin.
Und weil du nicht genug zu tun hattest, kam dann ja auch noch die Faszination Bogen. Wie ist das entstanden? Wann kam das und wie hat sich das entwickelt?
Wenn ich das in aller Bescheidenheit sagen darf, das war so eine Anregung, die ich hatte, weil ich einfach das Gefühl entwickelt habe. Und das hing im Übrigen mit dem Anzeigenverkauf zusammen. Kein Bogenkunde wollte in die Deutsche Schützenzeitung. Obwohl ja alle Meisterschaften und Wettbewerbe da drin abgebildet waren und nach wie vor sind. Weil es halt zum Kanon des Deutschen Schützenbundes gehört und von daher eben auch in die Deutsche Schützenzeitung gehört und weiterhin dort ja auch seinen Platz hat. Aber ich hatte nicht das Gefühl, dass die Bogenschützen sich hier zu Hause fühlen in der Schützenzeitung und habe von daher zunächst mal im Verlag angeregt, ein Special zu machen in der DSZ, 4 oder 6 Mal im Jahr. Und aus dieser grundsätzlichen Idee ist dann geworden, wir machen dann eine eigene Zeitschrift. Und daraus ist die Faszination Bogen entstanden. Wir wollten also den Bogenschützen ein wirkliches Medium geben, in dem sie sich zu Hause fühlen. Und das hat, das haben wir erst gemacht, von 2015 bis, muss ich nicht lügen, bis 2021 haben wir es als Print Objekt gemacht und haben dann gesagt, nein, um die Verbreitung zu erhöhen, machen wir es digital, weil auch die Klientel jünger ist und die Zukunft im Digitalen da sicherlich liegt und haben es eben digital rausgebracht und kostenlos und haben es also nur über Anzeigen finanziert ausgerichtet und das hat sich von daher bewährt, dass wir da sehr schnell auf eine sehr hohe Leserschaft gekommen sind.
Und jetzt seid ihr auch noch mal mit der DSZ auch noch digital gegangen. Wie siehst du die Entwicklung? Ist das das, was du dir auch vorgestellt hast, wo es letztendlich auch hingeht?
Ich habe schon sehr lange drauf gedrängt, dass wir mit der DSZ digital werden, weil ich einfach da eher die Zukunft sehe. Es wird sicherlich, da wir jetzt das Digitale erst begonnen haben, es wird sicherlich jetzt der Frau Kemmelmeier zukommen, diesen Bereich auszubauen und die Inhalte dementsprechend auch so anzupassen, dass es im Digitalen, im Online-Bereich, im Social-Media-Bereich mehr gesehen wird, die Schützenzeitung mehr gesehen wird. Das hängt sicherlich auch an Inhalten, das hängt aber auch an weiteren Dingen, die man ausbauen müsste. Aber ich denke auf jeden Fall, dass da die Zukunft der Schützenzeitung liegt. Das zeigt auch die gesamte Entwicklung.
Du hast in deiner langjährigen Zeit viele Olympische Spiele miterlebt, viele Höhepunkte erlebt. Du hast gesagt, beim SID hast du schon 2 Olympische Spiele gemacht. Für den Schützenbund hast du letztendlich 6 Olympische Spiele betreut, von Sydney bis letztendlich Paris. Ich würde jetzt einfach mal jede Olympische Spiele durchgehen und du sagst mir 1-2 Sätze dazu, was dir einfällt. Also, Sydney 2000.
Ich hoffe, ich kann mich in meinem hohen Alter noch dran erinnern.
Ja, kannst du mit Sicherheit. Sydney 2000, was fällt dir dazu ein?
Sydney 2000 fällt mir ein, dass die Australier extrem freundliche Leute sind. Also ich habe da 2 Erlebnisse gehabt, da habe ich gedacht, das gibt's doch gar nicht, das würde in Deutschland nie passieren. Einmal sind wir mit einem Pressebus Richtung Zentrum gefahren. Und der Pressebus voll besetzt, wir mussten zum Termin, zum Wettkampf. Und auf einmal fährt der Fahrer rechts ran auf den Parkplatz und sagt, das ist hier ein super Aussichtspunkt, gerade um diese Uhrzeit. Ihr müsst jetzt alle aussteigen und euch das angucken. Ihr verpasst sonst was. Ja, das haben wir gemacht und der Fahrer hatte recht. Absolut, das war ein fantastischer Ausblick. Aber diese Initiative da eigenständig zu ergreifen, war Wahnsinn. Und dann gab es so einen kleinen Shuttle-Service in dem Mediendorf. Und da kam, so kleine Busse waren das, und da kam ein Kollege rein und suchte. Das war offensichtlich. Er guckte sich um und suchte und ging wieder raus, quasi schulterzuckend. Er hatte es nicht gefunden. Da sagt die Fahrerin zu ihm, suchen Sie was? Also von sich aus auch wieder. Ja, mein Handy. sagt so, ja, dann rufe ich da jetzt mal bei der Zentrale an, ob das abgegeben worden ist. Sie geben mir ihre Daten, damit wir Ihnen das liefern können. Also der wollte gar nicht. Aber die Fahrerin, die Australierin, hat ihn quasi dazu gezwungen, dass ihm geholfen wird. Wahnsinn, okay. Sachen, die ich so nicht erlebt habe. Das war ist für mich das Hervorragende.
Athen 2004.
Zunächst mal das lange Bangen, ob denn wirklich alles stehen wird. Und das war eben auch sehr fraglich. Das sah man da. Also die Begrünung, die war 3 Tage vorher angepflanzt. Also waren 20 Zentimeter Pflanze, guckte da raus. An den Sportstätten lagen auch noch Steine irgendwo in der Ecke und Baugeräte und so weiter. Es war eine überragende Stätte, wo die Bogenschützen geschossen haben. In dem alten Marathonstadion, wo dann eben auch noch die Steinstatuen stehen. Und es war natürlich auch die besondere Geschichte mit Cornelia Pohl, die erst nachnominiert worden war, weil die deutsche Bogenmannschaft bei den Spielen zuvor zwar mal eine Medaille geholt hatte, die Frauenmannschaft, das war aber keine komplette Mannschaft qualifiziert. Und dann hat man halt in Anerkennung quasi der alten Erfolge Conny Pohl nochmal auf den letzten Drücker nominiert, damit die Deutschen eine Mannschaft bilden können. Das hat dann diesmal nicht geklappt mit einer Medaille. Aber Conny Pohl war eine der in der Öffentlichkeit am meisten beleuchtete Dame, weil sie war im 7. Monat schwanger. Man sah das schon auch. Aber sie schoss da trotzdem fleißig ihre Pfeile. Wie gesagt, leider nicht so ganz erfolgreich. Aber ich glaube nicht, dass das an der Schwangerschaft lag, sondern ja, hat einfach diesmal nicht so geklappt.
Peking 2008.
Sehr professionell von den Chinesen organisiert. Zwar auch überall vom Hauptpressezentrum stand so ein kleiner Panzer, also ein bisschen martialisch und natürlich auch, aber das bei Olympia leider inzwischen Usus, überall Polizisten mit Maschinenpistolen, aber auf der anderen Seite extrem professionell. Also da kommt der Pressebus vors Medienzentrum und an dem Tag regnet es. Dann steht da eine Schar von 20 chinesischen Helfern, die alle Regenschirme hochhalten, damit die Herrschaften Journalisten trockenen Fußes vom Medienzentrum in den Bus kommen. Also sofort auf diese Situation reagiert. Das fand ich gut. Und ja, es waren ja dann auch sehr erfolgreiche Spiele, wie Athen ja auch. Athen, muss ich gleich noch kurz rückblickend sagen. Es waren ja sehr erfolgreiche Spiele mit den beiden Medaillen Schnellfeuer durch Ralf Schumann und Christian Reitz, Bronze durch Munki. Und was für mich sehr nachdrücklich war, war Bronze von Christine Wenzel, damals noch Brinker. Denn das Finale war in einem strömenden Regen. Es war ein richtiger Guss. Und ich musste ja fotografieren. Also ich habe mich da, das war für mich auch gut, weil ich durfte ja eigentlich nicht fotografieren als ein Schreibender. Aber da bin ich nicht mehr aufgefallen. Ich habe mich da zwischen die professionellen Fotografen gedrängt und meine Fotos gemacht. Das war gut. Ja, Athen ist unvergesslich. Da als Christian Lusch gewann ja Silber im Liegenkampf. Gegen Matthew Emmons verlor er. Und Matthew Emmons stand dann auch im Finale Dreistellungskampf und im letzten und führte klar mit 4 Ringen oder so vor dem letzten Schuss und schoss seinen letzten und alles wunderte sich, was passiert war, war keine Anzeige. Er hatte auf die Scheibe seines Nebenmannes geschossen und hat damit nicht nur nicht Gold gewonnen, sondern ist Achter geworden von 8 im Finale. Also Totalabsturz. Und das in einem olympischen Finale schon sehr besonders.
Kommen wir von den sehr erfolgreichen zu den wahrscheinlich am wenigsten erfolgreichen Spielen. London 2012.
Ja, das war wenig erfolgreich, aber Sydney war auch schon wenig erfolgreich. Das war die eine Medaille durchs Bogenschießen. Ansonsten eine ziemliche Enttäuschung. Ich weiß noch, für Sydney hatte ich ein Sonderheft Olympia danach angekündigt. Und dann saß ich da in meinem Container und habe versucht, da die Zahlen zusammenzuschreiben. Und das ist schwer geworden. Da habe ich lange, da waren die Finger leer gesaugt vorne. Die waren blutleer. Und London war eben ähnlich. Toll war in London, dass die das zum ersten Mal mobil aufgebaut hatten mit quasi The Cube, also mit einem Würfel als Finalhalle, riesig, aber konnte eben wieder abgebaut werden hinterher. Glänzende Atmosphäre bei den Briten, tolle Gastfreundschaft. Auch auf den Straßen, das war alles sehr, sehr gut. Ja, es war halt schwierig. Also ich weiß noch, der Wettkampf von Sonja Fallschifter im Dreistellungskampf, die bis nach der fünften Serie führte, auch klar führte und sehr aussichtsreich führte. Und dann ihr persönliches olympisches Drama vollendete in der letzten Serie, weil sie extrem unter Zeitdruck geraten war, weil sie sich unheimlich Zeit genommen hatte vorher und dann eben sich noch aus den Medaillenrängen rausgeschossen hat. Das war ja, das war zwar typisch für Olympia, da hat sie ja als siebenfache Weltmeisterin, die immer ohne Medaille geblieben ist, den berühmten Spruch geprägt, Olympia mag mich nicht. Das stimmt. Also sie hat da sehr, sehr viel Pech gehabt, immer vierte, fünfte Plätze. Und eben auch zum Abschluss hat es auch nicht geklappt. Auch der olympische Abschied von Ralf Schumann war nicht sehr nett, der also wirklich sehr, sehr weit hinten gelandet ist, was also eines Menschen mit dieser olympischen Karriere unwürdig ist und war. Was mir allerdings sehr positiv in Erinnerung geblieben ist, ich in London habe ich sämtliche Entscheidungen zusammen mit dem Kollegen Frank Kastner gemacht, der für Sportschießen für die DPA zuständig ist. Und auch nach wie vor ist und mit dem ich mich da so ein bisschen angefreundet habe. Und wir haben dann nach den Spielen auf diesem Skisportgelände gesessen und haben mit Heiner Gabelmann ein Interview, Bilanzinterview geführt. Und das war ganz klasse, was Heiner dann erzählt hat und wie er es erklärt hat. Und das war schon überragend. Das war die beste PR, die man machen konnte. Für den Deutschen Schützenbund, weil er das einfach sehr gut erklärt hat.
Du magst Olympia und du magst vor allem Rio 2016.
Ja, das war nicht ganz schlecht. Mit den vielen Medaillen, das war hervorragend. Viele Medaillen bedeuten auch viel Schreibarbeit bei Olympia. Und der eine Tag war halt sehr besonders, weil am Vormittag schoss Barbara Engleder, Finale, Dreistellungskampf und gewann. Wir haben alle noch die Jubelbilder im Kopf, wie sie da rumhüpfte, rumschrie und feierte und machte und tat. Und das war extrem emotional. Und dann ist das zu Ende und dann wartet man da drauf, dass man in der Mixzone, ich weiß nicht, soll ich das erklären, Mixzone, ja, vielleicht. Also bei Olympia gibt es einen bestimmten Bereich, wo auf der einen Seite die Journalisten stehen und auf der anderen Seite die Athleten. Und alle Athleten müssen durch diese Mixzone, sodass jeder Journalist die Chance hat, jeden Sportler zu befragen. Und wenn dann natürlich eine deutsche Olympiasiegerin kommt und alle deutschen Medien, die bei Olympia akkreditiert sind, mit einem Mitarbeiter da sind, dann kann man jetzt kein individuelles Gespräch führen, um es sehr vorsichtig auszudrücken. Also man steht in der dritten, vierten Reihe und versucht irgendetwas mitzukriegen und so. Klar, ich habe Barbara, weil wir uns ja nun gut kennen, hinterher dann auch nochmal gekriegt, aber das war auf jeden Fall, kostet das Zeit, weil man muss ja warten, bis es soweit ist, kommt die Siegerehrung. Und dann guckst du auf das Ergebnistableau und siehst, Lisa Unruh steht im Viertelfinale. Und wird also dann eben an dem gleichen Tag noch bis zum Finale weiterschießen. Und du stehst im Norden von Rio. Du brauchst mit dem Pressebus eine Dreiviertelstunde bis zum Medienzentrum und dann nochmal eine gute halbe Stunde bis zum Sambodromo, wo die Entscheidung im Bogenschießen fiel. Und musst hoffen, dass erstens der erste Bus pünktlich losfährt und du zweitens in dem großen Umsteigebahnhof eben auch schnell den Bus findest Richtung Bogenschießen. Das hat, wir sind angekommen, Frank Kastner und ich. Wir sind auf die Anlage gekommen mit gehetzter Zunge und gerannt und gemacht und getan. Da war gerade der Einmarsch der Schützinnen zum Halbfinale. Also wirklich auf den letzten Drücker und haben das dadurch noch mitbekommen. Und dieser Stress, beide Medaillen an einem Tag, beides überragende Medaillen, war jetzt nicht nur für mich da, sondern auch für den Schützenbund, weil normalerweise begleitete Heiner Gabelmann die Medaillengewinner immer für den restlichen Weg. Aber Heiner war mit Barbara beschäftigt und sagte, kannst du das mit Lisa machen, kurz bevor ich da zum Bus hetzte. Und ja, das bedeutete dann, dass ich also bei Lisa dann geblieben bin mit Dopingprobe und Interviews und dann eben auch bis hinein ins Sportstudio. Damals Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein, die es ja immer noch ist. Und so, dass ich das also dann live hinter der Kamera mitverfolgen konnte. Zusammen mit Oliver Heiden saß er da auf der Bank. Das war also das sicherlich Besondere und eben aufgrund des Erfolges auch Besondere.
Sehr schön. Tokio lassen wir aus. Da warst du nicht vor Ort. Die Corona-Pandemie hatte zugeschlagen. Das heißt, die letzten Spiele, die du als DSZ-Fabo-Mann erlebt hast, waren die Spiele in Paris vor einem Jahr.
Ja, und dann eben nicht in Paris. Weil in Châteauroux das Sportschießen stattfand, das hat mich sehr, sehr geärgert, dass es durch die Parallelität der Ereignisse nicht möglich war, auch zum Bogenschießen hochzukommen, nicht mal zum Finaltag im Mixed, denn diese Atmosphäre hätte ich da schon gerne live mal miterlebt. In Châteauroux war das, und das ist dann das Erlebnis auch, ich sag mal öde. Also einerseits war es natürlich sehr, sehr schade, dass alle Medaillenhoffnungen geplatzt sind. Teilweise im letzten Schuss, wenn ich an Florian Peter denke, der quasi Bronze schon sicher in der Hand hatte und es dann noch aus der Hand gegeben hat oder auch gleich zu Anfang, als das Mixed das kleine Finale verloren hatte, da hatte ich in Gedanken an die vorher schon negativen Spiele in Sydney und London, da hat mich schon so ein leichtes Gefühl beschlichen, wenn das im ersten Wettkampf nicht läuft oder mit so viel Pech auch ausgeht, dann setzt sich das fort und wird sich dieses Virus quasi in der ganzen Mannschaft festsetzen. Und ich wollte nicht recht haben, nun wirklich nicht, aber es hat sich irgendwo so leider bewahrheitet. Das war dann also von der Stimmung unter unseren Schützen und Funktionären, ich sag mal ausbaufähig, um es mal vorsichtig zu sagen. Also es waren einige tränenreiche Interviews dabei. Und dann eben war die Atmosphäre, die Anlage ist extrem professionell da in Châteauroux, da ist überhaupt nichts gegen zu sagen. Aber der Ort drumherum, der fällt auch unter Öde. Also das waren Spiele, das war nicht so toll. Ich bin dann hinterher, das hatte ich vorher schon geplant, auch mit Hotelbuchung von Châteauroux nach Paris noch gefahren für 2 Tage und habe mir das ein bisschen angeguckt, einfach um ein bisschen olympische Atmosphäre zu haben. Haben die Sportler ja auch gemacht, die allerdings erst ihre Waffe nach Hause bringen mussten. Also das fand ich auch hart. Aber dadurch habe ich wenigstens ein bisschen Paris mitgekriegt und Wusste auch, dass ich bei Olympia war, denn Châteauroux, das war wie irgendeine Europa- oder Weltmeisterschaft. Das war jetzt nicht Olympia, nicht der besondere Kick. Da konnte die ganzen olympischen Ringe, die überall dran waren, nichts ändern.
Das muss man ja vielleicht auch mal generell den Hörern sagen. Wenn man vor Ort ist, jetzt in dem Fall wir als Journalisten, dann kriegt man ja eigentlich nur seine Sportart mit, kriegt fast gar nichts anderes mit, was man als Fernsehzuschauer, man switcht ja von Wettkampf zu Wettkampf, das ist da gar nicht der Fall. Also da geht vieles verloren, wenn du wirklich vor Ort bist. Man hört immer, jo, das ist ja toll, Olympische Spielen vor Ort und so weiter. Ist es auch, aber man kriegt doch sehr, sehr vieles nicht mit.
Absolut. Also gerade und dann, wenn du also noch auswärts untergebracht bist, dann noch weniger. Ich habe also immer zugesehen vorher, dass ich eben gerade zusammen mit dem Kollegen Kastner, der dann auch für DPA noch andere Sportarten betreut hat, dass ich eben da auch mitgefahren bin und versucht habe, meine Artikel trotzdem vernünftig fertig zu kriegen. Hat er ja auch gemacht und ist trotzdem zum nächsten Wettkampf gefahren. Also das kann man dann schon machen. Gerade wenn man bei der Agentur, wie ich, groß geworden ist, weil man dann eben auch sehr schnell und unter sämtlichen Bedingungen schreiben muss. Also vielleicht das auch mal so kurz am Rande. Ein Schlussbericht von einem Bundesligaspiel, Fußball-Bundesligaspiel, der ist spätestens 2 Minuten nach Schlusspfiff auf Sendung. Also daran sieht man vielleicht, wie mit welcher Geschwindigkeit, mit welchem Hochdruck da gearbeitet wird. Und das prägt sich natürlich ein, dass man dann eben auch so schreibt, ich habe das nie wieder ablegen können. Und und dann bin ich eben mit dem Kollegen Kastner zu anderen Wettbewerben auch gefahren, weil er auch Handball betreut hat. Und dann habe ich ihm auch beim Handball wirklich auch geholfen und hier und da mal ein Interview geführt und die Spiele gesehen. Und von daher habe ich dann schon ein bisschen was anderes gesehen. Aber das ist vollkommen richtig. Man kriegt sonst nichts mit. Man konzentriert sich da drauf. Wenn dann irgendwer sagt, wir haben im Rudern Gold geholt, dann reibt man sich verwundert die Augen, dass das dann so ist. Keine Ahnung.
Ja, kuriose Geschichte. Und Kuriositäten, da hast du in deiner langjährigen Zeit auch einige erlebt. Ich nenne dir einfach mal 3 Stichpunkte und du führst es vielleicht aus. Trainingslager in Doha mit Axel Krämer.
Trainingslager in Doha, ja. War eine Sache irgendwo, die mit einem Sponsor zusammen geplant worden ist seitens des DSB. Und von daher sollte darüber breit berichtet werden. Also bin ich da mitgeflogen. Das eine war, es kam dort der Gastgeber auf das Trainingslager zum Trainingslager und wollte natürlich auch mal schießen. Jedem war klar, er wird nichts treffen. Also ist Axel Krämer hinter den Bunker gegangen mit der Flinte und hat eben die Scheibe vom Himmel geholt, um dann wirklich schulterklopfend dem zu sagen, du bist ein echtes Talent. Das war ausgezeichnet. Und was dann eben auch, ich war nicht häufig in der Wüste, aber wenn ich da bin, regnet's. Und da war es eben auch so, der eine Tag, ich wollte hin zur Schießanlage und brauchte ein Taxi an dem Tag und das zog sich alles so zu. Und ich sag, gleich regnet's zu dem Taxifahrer. Und er, na, hier regnet's nicht. Quatsch, hier hat's seit 7 Jahren nicht geregnet. Ich hätte ihm fast geantwortet, hör mal, du hast doch keine Ahnung. Ich komme aus Münster, ich weiß, wann's regnet. Gleich regnet's. Und das hat dann geregnet und gestürmt und geschneit. Und der Scheibenwischer funktionierte, musste aber erstmal so 2 Minuten den Sand von links nach rechts schieben, damit die Scheibe klar wurde. Aber es hat geregnet.
Sehr schön. Dann Barcelona 98. Das war gleich bei deinem Amtsbeginn wahrscheinlich deine erste Weltmeisterschaft.
Ja, das war also überhaupt mein erster Termin beim Sportschießen. Ich habe am 1. Mai beim UZV angefangen und habe mich und auch die ganze Produktion vorbereitet. Ich hatte damals nichts. Also ich hatte kein Foto, ich hatte keine Einführung. Der GFI-Verlag, der das vorher gemacht hat, hat sich schmollend verzogen und ich musste zusehen, dass ich meine Sachen irgendwo zusammenkriege und meine Planung, meine Mitarbeiter bekomme und so weiter. Ich hatte also, deswegen war ich auch ein paar Monate vorher da, weil die habe ich auch dringend gebraucht. Und dann, ich habe als erste Ausgabe eben, wie gesagt, die September-Ausgabe 98 gemacht. Die Weltmeisterschaften waren im August und der GFI-Verlag war nicht schnell, um es mal vorsichtig auszudrücken. Also eine Weltmeisterschaft im August, Mitte August, kam dann im Juli war sie, die kam dann in der September-Ausgabe, also mit 2 Monaten Verzug. Das habe ich ja dann sofort umgestellt, dass wir ja gesagt haben, also das, was im Monat passiert, im August, das steht im September in der Zeitung. So habe ich das auch, die Erscheinungsweise auch geplant. Das bedeutete, also dann bin ich eben zur WM gefahren, saß in diesem Mannschaftsbus auf dem Weg vom Flughafen zum Quartier und zwischen den ganzen Schützen kannte keinen. Und ich bin heute noch dankbar, dass Christian Bauer, heute bei Karl Walter, damals Gewehr-Nationalschütze, mich dann halt angesprochen hat, wer ich denn bin und was ich hier will oder so. Ganz nett. Und das war sehr erleichternd. Und damals noch mit einem großen, also relativ großen Journalistentrost. Dein Vorgänger Birger Thiemann war dabei, dpa war dabei, SED war dabei und die FAZ war dabei. Und da sind wir halt über die Anlage gekommen. Ich werde nie vergessen, ganz zu Anfang war das, da kamen wir, glaube ich, vom Junioren Luftgewehrschießen. Und Rebecca Frank hatte mal wieder gewonnen. Und Birger Thiemann sagt, und jetzt gehen wir zum Gewehrschießen. Und ich habe gedacht, bist du bekloppt? Wir kommen doch vom Gewehrschießen. Wieso gehen wir zum Gewehrschießen? Aber ich habe dann gelernt, dass es auch 3-Stellungskampf gibt, ja.
Dann noch die Kuriosität Shangwon 2018.
Ja, sehr witzig. Korea auch, sehr nette, sehr hilfsbereite Menschen. Interessant, dass man, wenn man mit dem Bus fährt und der WLAN hat, komplette Spielfilme unterbrechungsfrei gucken kann. Das sind so Dinge, die hier nicht funktionieren, weil immer irgendwo ein Funkloch ist. Und interessant auch dort mit der S-Bahn zu fahren, denn das ist so sauber, dass man da auf dem Fußboden operieren könnte. Auch die Toiletten auf den Bahnhöfen, es ist alles blitzeblank sauber, es wird total drauf geachtet, es ist verboten zu essen bei der S-Bahnfahrt, also das war schon imponierend. Aber das Erlebnis war ein anderes. Pressezentrum, natürlich ganz viele koreanische Volunteers, und die auch zum großen Teil kein Englisch sprachen. Eine sprach so ein bisschen Englisch. Und ja, die ganze, es war mehr gegen Ende, so die ganze Zeit da irgendwo Kontakt gehabt, so radebrechend. Und irgendwann kam die mit dem Englischen, ein bisschen Englisch ran und sagte, da wäre eine Kollegin, die wollte mir was sagen. Und sie habe extra dafür Deutsch gelernt. Und da kamen 4 Worte raus, die mich in eine peinliche Situation gebracht haben. Sie fragte nämlich, willst du mich heiraten? Und aus der Nummer rauszukommen, ohne einfach nur Nein zu sagen, und dich will ich auf keinen Fall, das war jetzt nicht ganz einfach, aber das war auf der anderen Seite alternativlos. Also, ja.
Ja, wirklich schön. Aber du weißt auch nicht, wie du dich in ihr Herz gebracht hast, ja?
Nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Wir sind nicht zusammen essen gegangen oder sonst was. Wir haben gar nichts Besonderes zusammen gemacht. Sie war halt da und hat geholfen. Und ich war auch da und habe mein Ding gemacht. Und klar, wir hatten mal Kontakt, dass sie so sagte, ich brauche was weiß ich, dies oder jenes, was weiß ich, weiß ich nicht mehr. Aber nein, also ein ganz normaler Umgang im Pressezentrum miteinander, ohne irgendwas Besonderes. Ich habe auch nicht gebaggert oder so, Ehrenwort. Also auf einmal, ich war völlig baff, als sie da vor meinem Schreibtisch stand und diese Worte fielen.
Du bist einfach ein Womanizer, Harald, das ist es. Ne? kommen wir zu einer anderen Rubrik, die wir in unserem Podcast haben. Das heißt das Schießbuch. Unsere Schützen und Schützinnen tragen ja immer ihre Trainingsergebnisse, Wettkampfergebnisse und so weiter ein. Du hast sowas wahrscheinlich nicht, du schreibst genug anderes, aber wir haben eins und deswegen nochmal 4, 5 Fragen an dich, die wir da eintragen. Dein schönstes Erlebnis in deiner Zeit beim Verlag?
Ich könnte jetzt eine Olympiamedaille nennen. Also schön war, habe ich eben jetzt nicht gesagt, deswegen nehme ich das jetzt einfach mal. Schön war, als in Athen zur Verabschiedung der Disziplin laufende Scheibe Manfred Kurzer Gold gewann und das mit Weltrekord.
Okay, sehr gut. Dein schönster Schützentag, hast du ja wahrscheinlich auch einige
mit. Die habe ich auch alle miterlebt. Schönster Schützentag. Also nachdrücklich ist der erste gewesen, weil das war noch vor meinem offiziellen Diensteintritt 98, das war in Freiburg. Das war mit den kompletten Verlagsoberen und dann eben auch sehr eng mit der Präsidiumspitze des DSB, mit Josef Ambacher an der Spitze. Das war nicht der schönste, aber der war leicht anspannend, sagen wir es mal so.
Wo gehobelt wird, fallen Späne. Erinnerst du dich an deinen größten Fauxpas, deinen größten Fehler? Was ist dir mal passiert? Ist dir unterlaufen? Hast du mal irgendwen namentlich verwechselt oder wie auch immer?
Ich habe neulich mal geschrieben, das ist aber Gott sei Dank noch aufgefallen, Christian Reitz, Olympiasieger von 2008. Das war nur Bronze 2008, das ist dann 2016 besser geworden. Es gab sicherlich einige Sachen. Ich bin ein paar Mal in meinen Kommentaren zu sehr Journalist gewesen, aufgrund meiner Ausbildung. Und habe das halt so geschrieben, wie ich das im Kommentar für den SED geschrieben hätte. Was aber dann nicht unbedingt Verbandspolitik gewesen ist. Sagen wir es mal so, da gab es immer mal ein bisschen Ärger.
Gehört auch dazu, nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen, das ist einfach so. Und vielleicht letzte Frage im Schießbuch, wen hast du am meisten bewundert in diesen Jahren? Gibt es eine Person, von der du sagst, also da Hut ab, das fand ich toll, das ist einfach super gewesen?
Also wen ich, und das habe ich jetzt auch extra jetzt in dieser meiner letzten und damit kommenden Ausgabe auch nochmal journalistisch hervorgehoben. Ich habe ein langes, ausführliches, wie ich finde, hochinteressantes Interview mit Detlef Glenz geführt. Ich finde das Wahnsinn, wie er über all die Jahre bei jedem Wettkampf total motiviert ist, immer wieder da initiativ wird, alles möglich macht, mit jedem reden kann, jeder auch gerne zu ihm kommt und der ja immer irgendwo auf 180 ist, der immer komplett dabei ist. Und das habe ich so häufig beobachten können. Und ich hab die ganzen Jahre nichts gemacht, kein nichts Persönliches mit Detlef. Und habe gedacht, so, aber der geht dir nicht so von der Fahne, den packst du dir nochmal.
Ja, glaube ich. Also ein toller Mann, toller Trainer, stimme ich dir absolut zu. Wir schließen das Schießbuch und kommen jetzt so langsam auch zum Ende des Podcasts. Ein paar Tage hast du noch. Was steht bei dir jetzt an? Was kommt? Was planst du? Was machst du demnächst?
Ich werde auch, also keine frühzeitigen Hoffnungen auf Seiten der Schützen. Ich werde also auch im Januar und Februar noch Termine besetzen, im Auftrag dann halt der neuen Chefredakteurin, unter anderem das Bundesliga-Finale in Rothenburg. Also ganz seid ihr mich alle noch nicht los. auf Dauer will ich also einen Schwerpunkt legen auf ehrenamtliche Tätigkeit. Ich bin seit 7 Jahren schon hier bei uns im Lions Club, war davon ein Jahr Präsident. Wir machen da eine ganze Menge. Jetzt am Sonntag steht zum Beispiel wieder das Weihnachtsbaum-Event an. Da werden Tannenbäume verkauft, da gibt es eine große Tombola und Glühwein und Essen und Trinken und was weiß ich für Stände. Eine sehr schöne Veranstaltung oben im Taunus. Und da sammeln wir mit all diesen Dingen, das ist eine Gruppe, die Lions Club von 30 Leuten, da sammeln wir halt mit all diesen Aktivitäten Geld. Da werden so ungefähr 13.000, 14.000 Euro sicherlich zusammenkommen. Und spenden wir dann an karitative Organisationen. Also wir haben 3 große Events und sammeln so insgesamt jedes Jahr um die 45.000 Euro und spenden das dann. Und diese ehrenamtliche Tätigkeit will ich ausbauen, jetzt nicht nur bei den Lions, sondern eben auch bei anderen Institutionen. Ich habe da schon so die ersten Anbahnungen gemacht. Aber das will ich eben wirklich erst intensiv angehen, wenn ich das mit der Schützenzeitung wirklich zu Ende gebracht habe und vernünftig zu Ende gebracht habe. Und dann starte ich mit dem nächsten. Es gibt noch so ein paar einige andere, also meine Söhne, die irgendwo im Süden Deutschlands sind, die ich sehr selten besucht habe, das könnte man mal ein bisschen intensivieren, finde nicht nur sie, sondern auch ich und solche Dinge. Es ist aber nicht unbedingt so, dass ich jetzt sage, ich will eine Reise nach der anderen machen, vor allen Dingen keine Flugreisen. Also ich habe so eher den Eindruck, dass es hier in der Gegend so alles, was mit dem Auto zu erreichen ist, dass das auch sehr, sehr schön sein kann.
Und dann gegebenenfalls deiner großen Leidenschaft S04 öfter begegnen, öfter nach Gelsenkirchen fahren?
Ja, das habe ich sicherlich vor. Es wird mein Lieblingsprojekt, also das Projekt Dauerkarte, das wird sicherlich nicht klappen, weil Aufschauke, wie man sagt, gibt es zwar über 40.000 Dauerkarten von den 62.000, aber die werden nicht verkauft, die sind nicht im freien Verkauf, die werden vererbt im Zweifelsfall. Also da kommt man nicht dran und es ist ganz, ganz schwierig, überhaupt Tickets zu kriegen. Da muss man sehr schnell sein, sonst wird das nichts. Aber ich will trotzdem häufiger hinfahren. Ich war diese Saison noch nicht da. Freue mich dann auch, wenn die A45 ohne Sperrung an Lüdenscheid vorbei wieder funktioniert. Das ist dann meine Hauptstrecke, ja auch nach Münster, in meine alte Heimat. Das werde ich sicherlich weiter verfolgen und zwar intensivst verfolgen.
Noch ein paar Tage hast du ja noch und wirst ja im Januar, Februar, wie du eben gesagt hast, auch immer noch tätig sein. Aber generell, was wirst du vermissen und was wirst du gar nicht vermissen?
Also vermissen werde ich den Kontakt mit vielen Menschen, mit vielen netten Menschen, die ich immer wieder getroffen habe. Auch diese Form der Dienstreise für so 2-3 Tage was anderes sehen. Man kann das als reiner Job sehen, aber man sieht andere Leute, eine andere Umgebung, auch größtenteils eine Umgebung, die man ja schon kennt. Ich meine, hier und da war ich schon mal in München, in Garching und da freut man sich dann auch drauf, dass man da Leute wieder trifft und andere Abläufe hat. Das ist das sind sehr schöne Sachen gewesen und sehr gute Abwechslung. Was ich nicht mehr brauche, ist diese tägliche Verpflichtung, hier Dinge machen zu müssen und dadurch festgelegt zu sein, Computer und auf Arbeit, die zu erledigen ist, sondern eine gewisse persönliche Freiheit dann habe und dann auch mal wirklich, was weiß ich, eine Fahrradtour zu machen, wenn ich das möchte und nicht sagen zu müssen, das Wetter ist zwar toll, aber gleich ist, was weiß ich, Weltcup in sowieso. Also da diese Freiheit zu haben, da freue ich mich schon drauf.
Das glaube ich. Ich freue mich jetzt, Harald, auf deine Abschiedsworte. Du kannst jetzt nochmal an die Hörer, an die Leser, an die Menschen, die du kennengelernt hast, die dich kennenlernen durften, nochmal ein paar Worte richten und dann sind wir auch wirklich durch.
Ja, ich habe jetzt ja auch das letzte Editorial habe ich jetzt auch so geschrieben, dass ich mich verabschiede. Ja, was soll ich groß sagen? Ich habe ja eben schon gesagt, ich schätze sehr diese vielen, vielen sehr, sehr positiven Kontakte, die ich hatte. Da waren ganz wenige negative dabei, ganz, ganz viele positive. Das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und dafür bedanke ich mich einfach, dass es dieses Entgegenkommen gab, auch dass ich auch jede blöde Frage stellen durfte und keiner die Nase gerümpft hat. Das war von daher eine gute Zeit. Ich werde das eben, wie gesagt, auch vermissen. Ich sehe auch die positiven Dinge. Es ist jetzt auch ein langes Berufsleben gewesen. Aber ich sag danke, ganz, ganz herzlich danke. Und wenn ich den einen oder anderen mal wieder sehe irgendwo oder irgendwo nochmal hinfahre, das kann gut sein, dann freue ich mich.
Da kann ich mich nur anschließen. Harald, es war uns eine Ehre mit dir. Du warst immer ein angenehmer Kollege, auf den man sich verlassen konnte und der durchaus kritisch, aber immer wohlwollend und konstruktiv über unsere Sportlerinnen und Sportler berichtet hat. Deswegen einfach an dieser Stelle nochmal ein fettes Dankeschön an dich. Es hat Spaß gemacht mit dir.
Sehr gerne, danke dir.
So, und jetzt vielleicht der letzte Appell.
Mit euch Spaß gemacht.
Genau, der letzte Appell an die Hörer und Leser. Die Deutsche Schützenzeitung kommt demnächst raus mit der letzten Ausgabe von Harald. Abonniert sie, kauft sie oder natürlich auch, oder und, die Faszination Bogen. Wie gesagt, kostenlos und digital. Wir verlinken das auch nochmal in den Shownotes. Ja, und dann sehen wir uns und hören wir uns vielmehr im nächsten Jahr beim nächsten Podcast. Bis dahin. Gut Schuss und alle ins Gold. Ciao.